Herzlich willkommen zum 24. Podcast von Spielverlagerung.de. Beim letzten Mal haben wir die Bundesliga analysiert und heute verlassen wir Deutschland und beschäftigen uns mit Spanien, mit Frankreich oder auch mit Portugal. Und dazu sind wieder einige Spielverlagerungsautoren zusammengekommen. Als erstes möchte ich begrüßen René Maric.
Hallo.
Er ist bei Twitter unter @René Maric zu finden. Als nächstes Martin Rafelt.
Hallo.
Bei Twitter auch unter @Martin Rafelt.
Was heißt auch? René ist ja nicht unter @Martin Raffel zu finden.
Aber auch unter deinem kompletten Namen bei Twitter.
Ach, so war das gemeint.
Zwischen den Zeilen musst du mich einfach verstehen können.
Im Zwischenzeilenraum.
Der nächste Autor ist nicht bei Twitter, ganz einfach, weil das 140-Zeichen-Limit einfach für ihn nie ausreichen würde. Deswegen begrüße ich Tim Rieke.
Jawohl.
Als letzter noch Tobias Wagner.
Hallo.
Auch nicht bei Twitter zu finden, aber ich bin bei Twitter zu finden unter cc-eckner, Konstantin Eckner, auch unter CE bei Spielverlagerung. Wie schon erwähnt, wir wollen über den internationalen Fußball reden, über verschiedene Ligen. Da vielleicht auch gleich beginnen mit dem großen Knaller, der am letzten Wochenende in Madrid stattgefunden hat, über den Clásico reden. Real Madrid hat gewonnen gegen den FC Barcelona im Prestigeduell Spaniens. Und wir haben auch eine sehr umfangreiche Analyse auf der Website veröffentlicht von Tim. Ich weiß nicht, Tim, möchtest du vielleicht nochmal kurz rekapitulieren, was im Santiago Bernabeu, was da so die Facetten waren, was die Hauptentscheidungspunkte waren, warum Real am Ende gegen den Erzrivalen gewonnen hat?
Ja, also kurz und knapp gesagt könnte man, also insgesamt war es jetzt nicht so ein richtig tolles Spiel, gerade so das Potenzial, was eigentlich mit den vorhandenen Spielern möglich gewesen wäre, wurde jetzt nicht so richtig ausgeschöpft. Ich war gerade in der ersten Halbzeit von Real Madrid etwas enttäuscht, einfach wegen der nicht so wirklich starken Defensivarbeit und aufgrund des eher simplen Offensivspiels, was halt viel über Flankenpräsenz lief, wobei sie das relativ konsequent gemacht haben und eben die Schwachstellen beim Gegner noch relativ gut aufdecken konnten. Deswegen haben sie dann auch noch einen Ausgleich erzielen können vor der Pause und haben sich dann nach der Halbzeit gesteigert. Vor allem das Pressing besser aufgezogen und insbesondere die Bewegung der Mittelfeldlinie gegen den Ball hat sich ganz klar verbessert und war dann am Ende sozusagen der wichtigste Punkt dafür, dass man in der zweiten Halbzeit das Spiel noch gewonnen hat. Barca kam dann nicht mehr durch und hatte auch vom Rhythmus her zunehmend Probleme, konnte dann nicht mehr ins Spiel zurückfinden. Die Wechsel nach der Pause von Luis Enrique haben da auch nichts mehr dran ändern können. Unter anderem Einwechslung von Rakitic hat nicht so wirklich viel bewirkt, wie in der Analyse nachzulesen.
Der Saisonstart von Real Madrid war jedoch holprig verlaufen. Man erinnert sich zum Beispiel an das 2:4 gegen Real Sociedad San Sebastian. René, ich würde dich ansprechen an der Stelle. Du hast sicherlich Real Madrid jetzt in der ersten Saisonphase beobachtet. Was waren denn jetzt Faktoren, warum es bei den Königlichen nicht so gut lief? Lag es an den Transfers, auch an den Verkäufen von Di Maria und Alonso oder hatte das andere Probleme oder andere Faktoren?
Ja, ist schwer zu sagen. Also natürlich ist Di Maria ein sehr, sehr wichtiger Faktor gewesen. Man hat ja auch jetzt noch versucht mit James, dass man dieses 4-3-4-4-2 spielt, wo Cristiano zockt, aber dass man das eben über die andere Seite anlegt, dass James dann auf rechts einlügt und Modric hat ja auch öfters dann halb, also ziemlich links verteidigt. Das gab's ein paar Mal. Jetzt hat's Isco so gemacht, dass Isco quasi mit Kroos, Modric in einer Linie gespielt, das war gegen Liverpool ziemlich oft und haben es sich dann spät fallen lässt, also quasi ein 4-3-3. Aber sie haben jetzt eigentlich so einen klaren 4-4-2 bisschen die Stabilität gefunden, auch die Kommunikation zwischen Modric und Kroos hat sich auch einfach verbessert, glaube ich. Und auch die Abwehr, generell die Kompaktheit finde ich ziemlich gut. Man hat auch, glaube ich, im Clásico einige Situationen gesehen, wo ja auch Cristiano und Benzema ziemlich weit nach hinten gearbeitet haben und auch die vertikale Kompakte ziemlich hoch gehalten haben. Ja, und ich glaube, dass einfach, man braucht einfach so eine Phase, wo man ohne Di Maria und auch ohne Xabi Alonso ein bisschen die Abstimmung finden musste. Und ich glaube, die haben es jetzt langsam gefunden und das sieht dann schon ziemlich gut aus. Also gegen Liverpool habe ich geguckt, da fand ich sie sehr gut.
Also gehst du auch davon aus, dass Real Madrid wieder zu den, ja, zu den Herausforderern oder zu den Titelfavoriten gehört, sowohl in der Liga als auch in der Königsklasse?
Mit dem Spielermaterial müssten sie das sein. Ja, ich finde auch, dass die Rollenverteilung ziemlich gut ist, auch mit Cristianos Einbindung als hängendem Stürmer, der quasi fokussiert wird im Kombinationsspiel, aber einfach komplett von Kombinationsspielern umgeben wird und dadurch seine Mängel in dem, der wir auch einen sehr großen Artikel zu Cristiano haben, sehr gut kompensiert werden und eigentlich fast schon Stärken sind, dann erzeugt er unfassbar viel Durchschlagskraft, hat ja auch jetzt schon irgendwie mehr Tore gemacht als wahrscheinlich 50% der Abstiegskandidaten in den europäischen Top-Ligen machen werden über die Saison und ist eigentlich, also ich finde, dass die werden jetzt sehr gut zusammenwachsen und sind für mich sicher einer der Favoriten, ja.
Tobias, du hast Real Madrid auch zu Anfang der Saison vor allem beobachtet und hast sie auch letzte Saison ja auch mit einer großartigen In-Depth-Analyse zum Halbfinale ja auch nochmal auseinandergenommen, vor allem das Pressing und das Verhalten gegen den Ball von Ancelottis Mannschaft. Wie war dein Eindruck in dieser Saison?
Ich habe den ja schon angesprochen. Dieses 4-3-3, 4-4-2 Mischsystem, das war ja auch das, was dann in dem Spiel gegen die Bayern, was ich analysiert hatte, verschärft worden ist. Und ja, dass auch genau zwei Grundspieler fehlen mit Alonso und Di Maria. Und insbesondere die Rolle von Di Maria war natürlich sehr vielschichtig, dass er halt einerseits die fehlende Defensivarbeit von Cristiano mit kompensiert hat, andererseits, dass er allerdings auch den kompletten Flügel mit bearbeitet hat. Und das könnte vielleicht noch ein bisschen vertiefen, wie das mittlerweile sich so ein bisschen gestaltet, dass halt durch die stärkere Verwendung von Marcelo im Verhältnis zu Carvajal, zum Verhältnis zu Coentrao, der das vorher gespielt hat, jetzt auch quasi dieses Ausweichen von Di Maria über Marcelo kompensiert wird und Isco sich damit ein bisschen mehr auf die Verbindungsräume konzentrieren kann und damit so diese verbindende Wirkung herstellt. Und ich denke, das ist jetzt auch eine ganz gute Kombination, um das so ein bisschen aufzufangen. Insgesamt muss man schon sagen, dass das Pressing von der leitenden Intensität und der insgesamt Qualität noch nicht dieses Niveau erreicht hat. Aber das war ja auch im letzten Jahr nicht so, dass das eigentlich dauerhaft auf dem Niveau war, sondern das hatte in dem Bayern-Spiel dann absolut seinen Höhepunkt. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Vorbereitung auf besondere Spiele, dann irgendwie in den Halbfinalen, Finale Champions League, das dann auch wieder fokussierter auftreten will.
Im Gegensatz zu Real Madrid verlief eigentlich der Saisonstart für Barcelona ja eigentlich ganz passabel. Man hat lange Zeit bis jetzt zum Clásico kein Tor in der Liga kassiert. Hat das auch gegen viele kleinere Mannschaften die Partien erfolgreich gestaltet. Allerdings gab es gegen Real Madrid die zweite Niederlage in einem Spiel gegen eine andere Top-Mannschaft. Erst in der Champions League bei Paris und jetzt in Madrid. René, ich würde auch gleich wieder auf dich zurückkommen, weil ich auch weiß, dass du sehr viel Barcelona schaust. Wie sind denn die Veränderungen jetzt in dieser Saison? Also im Vergleich Luis Enrique zur letzten Saison Tata Martino.
Ja, also da weißt du mehr als ich. Ich habe noch nicht so viel Barcelona geguckt, aber ein paar Spiele habe ich gesehen und der Pressing ist jetzt einfach anders organisiert. Das heißt, die haben nicht mehr so dieses breite 4-3-3 mit den beiden Stürmern und dem eher engen Mittelfeld, sondern das ist ein bisschen gekippt worden. Das hat auch erinnert ein bisschen an Leverkusen und Sascha Lewandowski, wo die Stürmer sich sehr eng positionieren, die Innenverteidiger und den Sechserraum aufteilen und das Spiel auf die Seiten schieben. Da müssen auch Rakitic und Iniesta auf den Flügeln sehr viel Arbeit machen in der Defensive. Das ist natürlich gegen kleine Mannschaften sehr gut. Man schiebt die auf den Flügel aus, man lässt die kaum noch in die Mitte. Ich finde es nicht so gut von der Einbindung von Busquets und auch von Iniesta her. Auch die Stürmer könnte man mit Neymar und Suarez jetzt, könnte man die auch ein bisschen anders machen. Also ich würde das vielleicht ein bisschen rhythmisch wechseln machen oder vielleicht asymmetrisch, dass man auf links anders spielt als auf rechts, einfach um Iniesta anders einzubinden, auch Busquets quasi Pressingfallen vor Busquets baut und Iniesta eben ein bisschen aus dieser Flügelverteidigung nimmt. Das würde ich noch ausbessern, aber insgesamt hat das gegen sehr viele Mannschaften, die eben eher schwächer sind, sehr gut funktioniert. Und mit Ball spielen die jetzt einfach ein bisschen noch stärker in der Raute. Das Messi lässt sich einfach noch weiter zurückfallen oder wieder verstärkt zurückfallen, was ja die letzten zwei Jahre in der Weiträumigkeit, in der Frequenz der Einbindung nicht so der Fall war. Ich glaube, da gibt es auch so Heatmaps, wo Messis einfach seine Ballkontakte und so verglichen werden und dass er jetzt einfach wirklich sehr viel tiefer und auch sehr viel zentraler ist und nicht so stark im rechten Halbraum agiert, was auch eben durch dieses weitere Spiel der Achter und andere Flügelnutzung der Fall ist. Auch die Stürmer spielen eben enger und ich glaube, das könnte enorm durchschlagskräftig sein gegen kleine Mannschaften, insbesondere jetzt mit Suarez und gegen die Top-Teams in Europa muss man sehen. Ich finde, dass die Balance beim Angreifen auf den Flügel und auch eben die Spieleinbindung beim Verteidigen davon nicht wirklich passend ist. Also da finde ich, ist man noch zum Beispiel eben real, was Rollenverteilung der Spieler und Einbindung betrifft, ist man da noch ein bisschen hinten nach.
Der Titelverteidiger gehört ja nicht zu den beiden großen Mannschaften, sondern es ist ja Atletico Madrid, die in der letzten Saison im letzten entscheidenden Spiel dann sich gegen Barcelona auch durchsetzen konnten. Und die Mannschaft von Diego Simeone musste einige Abgänge verzeichnen, beziehungsweise zwei vor allem schwerwiegende. Der Verlust von Linksverteidiger Felipe Luis und der Verlust von Diego Costa, beide sind zu Chelsea gegangen. Trotz alledem wurden die Transfers kompensiert, zumindest hat man das gehofft, man hat viel investiert, unter anderem Mandzukic geholt für Costa und auch mit Griezmann und Alessio Ciatti die Offensive aufgebessert. Ich werfe einfach mal die Frage in die Runde. Hat von euch jemand die Saison schon Atletico geschaut?
Ja.
Und wie war dein Eindruck im Vergleich auch zur letzten Saison?
Geht so. Es liegt hauptsächlich daran, dass ich habe die Spiele am Anfang gesehen, wo Simeone gesperrt war.
Also ganz am Anfang, ja, er wurde gesperrt aufgrund einer Attacke gegen den vierten Offiziellen beim Supercup-Finale, ja.
Da fand ich ein bisschen die Abläufe und die Kompaktheit, auch in alle Richtungen, nicht so gut wie im vergangenen Jahr. Ich finde generell, Mandzukic ist zwar ein passender Spielertyp, was in den ersten Phasen der Angriffe, also passt in den ersten Phasen der Angriffe, passt er gut in die Mannschaft, danach nicht. Also ich finde nicht, dass er so diese schnelle Durchschlagskraft erzeugen kann, diese vertikalen Attacken zum Tor hin aus fast ja, gar keine Situation, wie das Diego Costa, also das ist für mich die größte Stärke, die Diego Costa mitbrachte. Dann habe ich sie aber auch ein bisschen später gesehen, auch gegen Juventus habe ich sie gesehen, wo sie eigentlich ziemlich gut waren. Also da haben sie ja auch ein 4-3-3 im Passing genutzt und 4-5-1 in einem tieferen Passing. Das war auch irgendwie oft so als eine Art 4-1-2-2-1 organisiert. Das war ziemlich gut. Auch ein bisschen asymmetrisch angelegt mit, ich glaube, Koke als Achter und ansonsten zwei Sechser als Achter und auch ein bisschen asymmetrische Flügelstürmer in der Rollenverteilung. Und das fand ich wiederum sehr gut. Also da waren sie dann wieder besser, da haben sie auch kaum Chancen zugelassen von Juventus. Und ich denke schon, dass die jetzt, wenn Simeone wieder voll dabei ist, wenn auch ein bisschen, wenn sie sich einspielen mit den Neuzugängen, dass sie so ein kompakt und auch so defensiv stark werden wie letzte Saison, aber in der Offensive nicht mehr ganz so durchschlagskräftig sein werden. Wobei mich hier die Entwicklung von Griezmann zum Beispiel besonders interessiert oder auch generell den anderen Neuzugängen exklusive Mandzukic.
Ja, man hat nicht nur die gekauften Neuzugänge, sondern auch einen Rückkehrer zum Beispiel, Saul, der er ist eigentlich Sechser, Achter und wird von Diego Simeone schon mit dem jungen Koke verglichen und hat sich auch sehr schnell jetzt integriert in der Mannschaft. Und das ist zum Beispiel auch eine Personalie, die auch ganz gut funktioniert in diesem neuen 4-3-3, was jetzt öfters gespielt wird. Jetzt zum Beispiel am Wochenende auch gegen Retafe mit eher so einem Fokus auf den linken Flügel, wo auch Mandzukic dann oft ausgewiesen ist auf diese Seite zusammen mit Griezmann. Also und das aber dann in Synergien mit den beiden oder mit eigentlich vor allem den Außenverteidigern in dem Spiel war es nämlich ganz interessant, dass quasi drei zentrale Spieler sehr, sehr kompakt im Zentrum standen, weil man ja eben weggeht von diesen zwei, also Vierer, oder weil man jetzt öfters weggeht von diesen zwei Viererketten, die eben dann die erste so kompakt, die letztere etwas breiter, davon geht man etwas weg, aber kompensiert das dann eben auch zum Beispiel durch die Bewegung im Zentrum. Also Simeone geht zumindest ein Stück weit, hat er schon letzte Saison teilweise angedeutet, aber geht diese Saison ein Stück weit stärker von seinem vormaligen System, von seiner vormaligen Formation weg, versucht aber trotzdem natürlich die Elemente des Atletico-Spiels beizubehalten. Also es ist sehr interessant. Und man ist aktuell Fünfter. Barcelona ist ja Tabellenführer, Sevilla ist Zweiter, Real Dritter und dann Valencia ist Vierter und Atletico ist dahinter, aber es ist, glaube ich, sind nur 2 Punkte Abstand. Also das heißt, das Rennen ist noch sehr eng und es kann schon gut sein, dass man wieder im Titelkampf mitwirken kann. Also das ist möglich. Das einzige Problem, was bei Simeone mal etwas herrscht, dass er sehr stark auf eine Form, auf eine Aufstellung, also auf eine Startaufstellung setzt, weil er dann nur noch 14, 15 Mann hat, mit denen er spielt und das wird manchmal etwas, anhand der Kräfte kann das etwas problematisch werden. Vielleicht auch nochmal die Frage in die Runde. Jetzt habt ihr andere spanische Mannschaften diese Saison schon im Blick gehabt? Vielleicht auch Auffälligkeiten bei irgendeiner der Teams? Weiß nicht, wie es bei Rayo ist oder Sevilla oder so. Das gibt ja in Spanien doch immer ganz interessante taktisch-strategische Entwicklungen.
Also ich wollte noch zu Atletico fragen, wie fandst du denn, einerseits wollte ich fragen, wie findest du denn die Einbindung der zentralen Mittelfeldspieler in diesem System? Also Saul, Gabi, Thiago würde mich da interessieren. Und ob man vielleicht auch in bestimmten Spielen der Ada als Achter aufstellen könnte. Und ob du glaubst, dass sie über die Flügel mit diesem 4-3-3 quasi, mit Cherchi und Griezmann auch, also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht mal versucht, Cherchi, Griezmann, Mandzukic oder Jimenez und dann wirklich Thuram, Koke und Gabi zum Beispiel gegen in bestimmten Spielen aufstellt. Glaubst du, dass Simeone sowas Offensives machen könnte?
Also Thuram, Ada war jetzt doch eher ganz vorn zu finden, also eher sogar als zweite Spitze im 4-4-2. Ja. Und ja, daran wird sich wahrscheinlich jetzt wenig ändern, auch im 4-3-3 eigentlich immer vorn. Ganz interessant, Gabi, der spielt dann häufig als halbrechter Achter. Ist natürlich von seinem ganzen Bewegungsablauf her, auch von seinen Passmustern, nicht ganz so der attackierende Spieler. Ist eher ein Sicherheitspasser und so weiter. Das ist, aber er passt natürlich trotzdem, auch von seiner ganzen Ausstrahlung her, passt er natürlich trotzdem immer zum Team. Man hat dann meistens mit Suarez zum Beispiel einen ja sehr präsenten Sechser, also vor allem defensiv präsenten Sechser, der zentral spielt. Und dann gegen einige Mannschaften, weil ja Atletico auch oft trotzdem das Spiel machen muss. Also man ist immer so verschrien als Umschaltmannschaft, aber in der Liga hat man ja trotzdem oft hohe Ballbesitzquoten. Da ist es so, dass dann die beiden Achter auch oft sehr weit rausschieben, entweder breit schieben oder sehr weit vertikal nach vorn schieben, je nachdem, wo Simeone da die Schwachstellen sieht. Das ist natürlich, also gerade die Rolle von Koke ist in so einem System eigentlich in beide Richtungen, vor allem aber in dieser vertikalen Richtung eigentlich nahezu perfekt, wenn er so vertikal diagonal rausschieben kann. Und man dann wiederum vorn, wenn man zum Beispiel 4-3-3 spielt, Griezmann, Mandzukic sowieso, Griezmann und dann eben entweder Cherchi oder auch eben Arda Turan, dann sehr, sehr zentral positioniert, also quasi eine Durchschlagskraft wiederum im Zentrum organisiert, vorher den Aufbau eben dadurch durch die herausschiebenden Achter macht. Und natürlich Juan Fran und auch die neuen beiden Linksverteidiger, Siqueira und Ansaldi, sind beide, die sehr, sehr lange Wege auch auf der Seite gehen können. Sie haben nicht die Spielintelligenz von Philippe Luis, auf keinen Fall, aber sie können trotz alledem die Präsenz nach vorne hin schaffen, also auch die Breite geben, dann die notwendig wäre.
Denkst du, dass man damit auch die Durchschlagskraft, die man braucht, erzeugen kann?
Ja, also am Anfang der Saison war es schwierig gewesen, weil Mandzukic auch in meinen Augen zumindest, vielleicht habe ich das etwas zu kritisch gesehen, aber in meinen Augen kam er überhaupt nicht damit klar. Was er zu tun hatte, war weder gegen den Ball noch im Umschalten präsent gewesen, hat er auch, also wusste er erstmal überhaupt nicht, welche Laufwege er gehen soll, wie er überhaupt den Ball halten soll. Man hat eben da auch das Problem, was auch andere Mannschaften haben, wenn sie ihren zentralen Zielspieler vorn drin verlieren. Man hat ihn dann quasi teilweise angespielt wie Diego Costa. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Mittlerweile ist es aber schon so, dass man auch Griezmann, der hat ja erst ein Formtief gehabt, aber der hat eigentlich auch eine Dynamik, die er sehr gut entwickeln kann. Gerade wenn er etwas hängt, den Ball bekommt und dann auf eine Viererkette zuläuft, also quasi im Zwischenlinienraum den Ball erhält und etwas Platz hat, dann kann er viel Dynamik entwickeln. Bei Cherchi weiß ich es noch nicht, der kommt ja von Turin, hat damals, also hat letzte Saison mit Immobile vor allem Umschaltspiel gemacht, also ganz viel Konter, auch ganz tief. Das weiß ich noch nicht ganz genau, wie man den bringt. Und Arda Turan hat sowieso diese diagonale Durchschlagskraft. Arda Turan ist ja sowieso einmalig. Bin jetzt auch ein großer Fan von ihm, deswegen vielleicht auch etwas übertrieben. Und natürlich, was man bei Atletico nicht vergessen darf, die Stärke nach Standards, die gibt's weiterhin. Man hat jetzt Kopfballspieler Mandzukic und hat auch vor allem die beiden Innenverteidiger, auch Miranda, der oft trifft. Also wenn gar nichts läuft, hat man immer noch diese Komponente Standardsituation. Die hat ja auch letzte Saison eigentlich war eine Facette oder ein wichtiger Aspekt, warum man den Titel gewonnen hat. weil man ganz viele Spiele auch mit Standardsituationen entscheiden konnte. Und auch im Champions-League-Finale ging man ja dadurch in Führung.
Wie gesagt, ich würde wirklich mal gern Griezmann, Terzi, Mandzukic, Koke, Ada und Gabi gesehen. Das wäre...
Also es wäre interessant, ich würde es auch gerne sehen wollen.
Oder ein 3-6-1. Das wäre, glaube ich, sowas von unfassbar Atletico-haft, auch noch mit dem Spielermaterial. Die könnten da ganz, ganz verrückte Sachen machen. Also ja, Gabi, Koke, Ada, dann die Flügelstürmer vorne Mandzukic und dann eben drei Verteidiger hinten. Das wäre auch interessant.
Ja, könnte man vielleicht machen. Mit Suarez auch noch einen, der Zentralverteidiger theoretisch spielen könnte. Oder auch Godin könnte das natürlich spielen. Das könnte interessant sein. Ich weiß nicht, ob Simeone irgend so etwas plant. Also letzte Saison hat er natürlich dann, als es um den Titel ging, dann nicht mehr ganz so viel verändert, hat dann schon versucht, Stabilität reinzubringen und lieber immer die gleichen Abläufe einzustudieren. Aber es könnte schon sein, dass er so also vielleicht zumindest im Hinterkopf fällt.
Das war auf jeden Fall, also ich finde, naja, sonst spanische Liga, ich habe Athletic Bilbao ein bisschen gesehen. Champions League, die sind ganz merkwürdig instabil. Die haben eigentlich was Cooles gemacht. Also die haben so ein sehr flexibles 4-2-3-1 im Passing, doch auch sehr kompakt, ja, da wirklich diese Dreierlinie in einer Linie steht vor der Doppel-6 und diese Linien aber extrem eng beieinander sind, da trotzdem wirklich diese klare 4-2-3-1-Aufteilung zu sehen ist. Aber die haben wirklich eine sehr, sehr merkwürdige Instabilität in dieser Formation drin und die haben ja auch ziemliche Probleme in dieser Saison, dass sie einfach hinten stabil stehen und offensiv auch Durchschlagskraft erzeugen können. Das finde ich ein bisschen merkwürdiger. Sie haben ein paar merkwürdige Mannorientierungen, die lassen teilweise Räume hinter den Sechsern und zwischen den Außenspielern offen, machen manchmal so ein ganz merkwürdiges 4-2-4-0 auch aus diesem 4-2-1 heraus, wo sie nicht sofort diese Dynamik erzeugen, damit sie dann in dieser Formation wirklich kompakt agieren können. Und ich glaube, wenn sie diese Probleme in den Griff bekommen könnten, wären die wieder ziemlich cool. Und wenn nicht, dann, ja, dann machen sie so weiter, wie es jetzt ist. Und ansonsten, Rayo habe ich ein bisschen gesehen, dass halt Rayo wie eh und je. Positionsspiel, Pressing, teilweise ein bisschen konservativer in einzelnen Spielen als sonst in der Absicherung. Aber davon, wie gesagt, da müsste ich mehr sehen, um das abschließend beurteilen zu können.
Ja, die hatte ich jetzt auch nur gesehen in dem Spiel gegen Atletico. Da wirkten sie sehr Rayo-haft, aber auch natürlich wieder Remes hat wieder ein komplett neues Spielermaterial. Das ist natürlich auch immer eine Mammutaufgabe in meinen Augen, aber ich glaube, er vermittelt das ganz gut. Ansonsten hat noch jemand Spanien gesehen, eine Mannschaft? Ich weiß nicht, es gibt ja immer wieder viele auch in der Europa League oder in der Champions League.
Sevilla und Valencia wäre ja interessant. Wenn die keiner kennt, dann muss ich mal gucken und vielleicht Mannschaftsporträts machen.
Jo, wäre cool. Also ich würde vielleicht auch was von Valencia mal mir angucken, glaube ich. Die sind ganz cool.
Also hast du auch nichts gesehen von denen?
Von Valencia nicht, nee.
Also Sevilla?
Sevilla auch nicht. Valencia,
Ich dachte, du guckst jedes Spiel auf der Welt.
No. Valencia fände ich, glaube ich, irgendwie interessanter. Die würde ich mir angucken. Ansonsten, was ich noch von anderen Teams gesehen habe, waren eher jetzt so negative Erscheinungen. Also Real Sociedad mit den Problemen, Espanyol, die zwar ganz okay sind, aber auch ja eher normales 4-4-2 ohne Zehnerraumpräsenz. Also jetzt von dem, was ich noch sonst gesehen habe, eigentlich keine Mannschaft, die man jetzt überschwänglich loben müsste oder so.
Ihr hört den 24. Spielverlagerungs-Podcast. Wir reden über die internationalen Ligen und haben jetzt schon über Spanien diskutiert und wollen jetzt uns etwas östlicher orientieren, und zwar Frankreich. Der Tabellenführer ist Olympique Marseille. Der neue Trainer Marcelo Bielsa. Tim hat anscheinend sehr viel Marseille schon geschaut. Zumindest hast du erste Eindrücke gewonnen. Sind denn die typischen Bielsa-Elemente wieder zu erkennen, Tim?
Also viel geschaut habe ich nicht, aber es genügt, um ein bisschen was dazu sagen zu können. Bielsa-typische Elemente sind auf jeden Fall von der Art her vorhanden. also es gibt schon die typischen Mannorientierungen, beziehungsweise bei ihm eher klar fast schon manndeckungshaft, die seine Mannschaften ja oftmals geprägt haben, sind auch bei Marseille wieder vorhanden. Allerdings haben sie durchaus mal ganz gute Übergabemechanismen zwischendurch auch drin, was ich so gesehen habe. Wobei das teilweise jetzt durch die Formation unterstützt wird, die nämlich ja, so ein bisschen so eine Mischformation ist aus, ich würde sagen, 3-5-1-1, 3-3-3-1 und 4-2-3-1 eigentlich. Und das, das Besondere ist eigentlich, dass das war auch letzte Woche jetzt gegen Lyon wieder auch zu sehen, dass quasi es halb rechts und halb links jeweils eine Pärchenbildung gibt. Einmal, und zwar jeweils zwischen dem Achter und dem Flügelverteidiger. Wenn man also zum Beispiel die Grundformation als 3-5-1-1 festlegen würde, dann ist das Mittelfeld meistens mit einem Sechser und zwei Achtern organisiert und die beiden Achter rochieren dann eben immer wieder diagonal mit den jeweiligen Flügelverteidigern. Das gegen Lyon war zum Beispiel in der Grundformation tendenziell zwei Außenverteidiger, zwei gelernte Außenverteidiger als Achter aufgestellt, die dann immer wieder auf den Flügel rausgegangen sind. Und dafür sind halt Thauvin und Ayou als nominelle Flügelspieler dann so ein bisschen in die Mitte eingerückt. Das ist dann manchmal so ein bisschen wirr, diese ganzen Umschiebungen, und führt durchaus auch zu einer relativ breiten Grundanlage, aber sie haben halt viel Fluidität deswegen drin. So ein paar Grundmechanismen, auf die sie sich verlassen können. Zwischendurch auch immer wieder gute Lokalballungen, wo sie dann meistens aus so einer 3-2-4-1-haften Aufbauformation weiter nach vorne spielen können. Diese Rochaden zwischen Achter und Flügelverteidiger sind dann eben auch situativ in schwierigeren Situationen dann manchmal als Raumöffnung ganz nützlich, so ein bisschen von der Art her, vom Effekt ein bisschen vergleichbar mit den hereinkippenden Außenverteidigern von Bayern letzte Saison. Natürlich nicht in dem Ausmaß, aber so in einzelnen Situationen gibt es da ähnliche Effekte. Und insgesamt ziemlich, also was Offensivspiel angeht, ziemlich raumbewusste Mannschaft eigentlich, wo die Spieler sich ziemlich bewusst eben in den Räumen positionieren und freilaufen. Und dann driften sie immer wieder durch verschiedene Bereiche. Manchmal wird das dann so ein bisschen durchschlagslos und sie verlieren so ein bisschen die Richtung, spielen sich dann von Flügel zu Flügel, aber kommen dann nicht so richtig in strukturstarke Aktionen zum Tor hin. Das war eben gegen Lyon jetzt am Wochenende problematisch, wo sie mal nach dem sehr guten Start dann verloren haben und auch kein Tor gemacht haben. Aber gab auch schon sehr gute Angriffe, zum Beispiel, das war glaube ich vor zwei Wochen, gegen Toulouse. Gab es ja dieses eine Tor, was ziemlich gefeiert wurde, wo sie im rechten Halbraum cool überladen haben. Ich glaube, Imbula und Payet haben da irgendwie dreifachen Doppelpass gemacht und dann haben sie halt zum Flügel verlagert und nach einer Reingabe ein Tor gemacht. Und ja, also offensiv schon ziemlich interessant so. Ein bisschen, also Bielsa-Mannschaften tendieren halt manchmal dazu, dass sie so in den Endphasen der Angriffe ein bisschen zu sehr darauf fixiert sind, zum Flügel oder zur Grundlinie zu ziehen. Aber insgesamt schon ganz gut. Auch diese Umformung zwischen den Formationen sind interessant und gerade diese Rochaden zwischen Achtern und Flügelspielern geben halt auch so ein bisschen für die Defensivarbeit mehr Möglichkeiten, sich anzupassen, die Mannorientierung flexibler auszulegen und dieses weiterhin sehr dominante Mittel bei Bielsa dann ein bisschen anders auszuspielen, als das bei ein, zwei Stationen von ihm vorher der Fall war.
Eine Frage. Ich mache mir so ein bisschen Gedanken, Sorgen, wenn ich so an Bielsa denke und an mein Schätzchen Romao. Wie wird denn der eingebunden?
Der hat rechte Halbverteidiger gespielt.
Oha.
Und insgesamt findest du Romão besser als Imbula? Ich dachte andersrum.
Ich würde die beiden nicht miteinander vergleichen.
Okay, also
ich du. Ich bin ein, ja, aber ich mag, ja.
Du feierst beide also, gleich viel.
Imbula hat halt, ist halt jünger, deshalb hat er halt ziemlich so. Verrücktes Potenzial, würde ich sagen, aber insgesamt gefällt mir, finde ich Romão doch außergewöhnlicher, zumindest noch.
Okay. Ja, also wie gesagt, er war rechter Halbverteidiger und jetzt insgesamt ja nicht so richtig dominant, aber hat sich schon ein paar Mal eingebunden. Also zum Beispiel im Aufbauspiel, wenn aus der Dreierkette dann aufrückende Bewegung kam, dann auf jeden Fall von ihm. Hat auch ein paar Mal sich in diese Rochaden da eingeschoben, bisschen balancierend agiert manchmal, in ein paar so Ablageaktionen sich mit eingebunden und einmal auch da musste Jajeje, der rechte Achter, ist da irgendwie so ein bisschen komisch zum Flügel rausgeschoben und das da hatte Tovon noch nicht so ganz drauf reagiert und dann hat er da so ein Verbindungsloch einmal ganz cool mit so einem diagonalen Einrücken gestopft. Im Defensiv war er relativ normal, hat halt seinen Part runtergespielt und sich an die paar Umformungen angepasst. Aber ist jetzt irgendwie nicht so, dass man sagen würde, der wird so ein bisschen kaputt gemacht. Vielleicht nicht ideal genutzt, aber naja, ist auch nicht schlecht, sagen wir mal so.
Naja, okay, dann will ich
vorher. Dafür ist im Bülar, glaube ich, ziemlich gut eingebunden. Also der hat auch, obwohl er sechs Sechser ist ziemlich viel aufrückendes Zeug und kombiniert da verrückt rum und kombiniert dann durch und rennt los und also der ist, glaube ich, potenziell krass eingestellt in dem System.
Tim, wie siehst du auch die Titelchancen von Marseille? Weil man ist jetzt immer ein Tabellenführer, das hat man eine Chance, weil es ist ja auch nochmal, wir könnten ja auch nochmal kurz darüber diskutieren, wie Paris Saint-Germain diese Saison spielt, denn bisher, ja, war das eher nicht so berauschend. Er hat in der Champions League ganz gute Auftritte gehabt, zumindest einen auch gegen Barcelona und in der Liga am Anfang vor allem holpriger Start mit einigen Unentschieden und Niederlagen. Individuell brauchen wir nicht drüber zu reden, das ist vollkommen klar, aber wie siehst du so das Duell vielleicht auch zwischen Bielsa und mit Marseille und Paris Saint-Germain?
Also was Marseilles Stabilität über eine ganze Saison angeht, da bin ich mir jetzt auch noch nicht so sicher, weil ich so viel auch noch nicht von denen gesehen habe. Da bin ich mir wirklich unsicher. Aber ich würde ihnen zutrauen, dass sie zumindest einen Champions League-Rang ganz gut erreichen müssten. Ob sie wirklich bis zum Ende um Platz 1 mitspielen können, habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel. Gerade weil auch Kaderbreite von Bielsa jetzt noch nicht so richtig ausgenutzt wurde und ja, aber schon eigentlich einen intensiven Stil hat. Das könnte ein bisschen problematisch werden, wobei sie, glaube ich, schon potenziell noch ein paar gute Spieler in der Hinterhand hätten, aber einfach auch PSG auf lange Sicht natürlich ziemlich stabil auch einfach, ja, zur Not, wenn sie jetzt da ihr Abwehrpersonal wieder vollständig haben, dann können die natürlich auch gerade in einer eher torarmen Liga wie in Frankreich schon mit Defensivstabilität viel machen und vorne machen sie dann ein, zwei Tore zur Not, haben ja ihr gutes Ballbesitzspiel normalerweise konserviert so. Also von der Stabilität könnte PSG das dann durchaus noch gut hinkriegen. Vor allem, weil ja auch Ibrahimovic auch nochmal Durchschlagskraft einfach individueller Natur erzeugen kann, wenn er wieder in die Mannschaft zurückfindet.
Das fand ich ganz interessant, die Diskussion, die es jetzt gab, weil Ibrahimovic fällt hier aus oder ist jetzt schon längere Zeit abstinent. Und es gab dann, also ich habe das sowieso mitverfolgt, auch in Frankreich zum Teil eine Diskussion, wo es darum ging, ob überhaupt Ibrahimovic noch so perfekt passt, gerade gegen Topmannschaften, wo Blanc versucht, ein aggressiveres Pressing zu spielen, das mit so einer Dreierkette vorne rausschiebt und so weiter. Da gab es also schon so ein paar kritische Stimmen, die gemeint haben, okay, das funktioniert vielleicht sogar mit Cavani, obwohl er jetzt ja von den Torerfolgen her nicht so gut ist und auch also einen schwierigen Stand eigentlich hat bei Paris insgesamt seit seiner Verpflichtung von Napoli. Aber da gab es die Diskussion, ob Ibrahimovic überhaupt noch so gut passt. Also ist das eigentlich nur, ist das aus deiner Sicht jetzt Blödsinn? Ist das nur irgendwie so eine Mediengeschichte, dass man sagt, okay, man sucht sich mal Ibrahimovic raus und konstruiert da mal eine Art Krise?
Ja, ist halt schwierig, ne? Also, es ist ja so ein bisschen, also er ist halt, obwohl er ziemlich komplett ist und viele Rollen einfach einnehmen kann, individuell krass, nicht so richtig einfach einzubinden, wenn man so die gesamte Stabilität konstant halten will und nicht Stabilität irgendwie vereinzelt herstellen will. Es ist halt ein bisschen schwierig, manchmal ihn einzubinden, aber trotzdem haben sie ja letzte Saison eigentlich gezeigt, dass das schon möglich ist und man auch mit ihm ziemlich gutes Team sein kann. Was soll man da groß sagen zu den Diskussionen? Am Ende ist es eh weder das eine Extrem noch das andere.
Ja, wahrscheinlich, natürlich. Das sind natürlich auch konstruierte Geschichten zum Teil. Man versucht ja dann auch immer wieder etwas zu konstruieren, irgendwie in irgendeiner Art und Weise da vielleicht so einen Konflikt herbeizureden. Den gab es ja jetzt, seitdem Cavani auch kam, gab es immer die Diskussion, kann denn das sein, wie können jetzt beide zusammenpassen, gerade in dem oftmals 4-3-3-System. Da muss Cavani auf den Flügel, ist auch nicht so immer so optimal für ihn gewesen. Jetzt fehlt aktuell Ibrahimovic und mit Cavani hat es eigentlich ganz gut geklappt. Natürlich zerrt man auch gerade von dem Barcelona-Spiel, als das in puncto Pressing hervorragend funktioniert hat. Hat denn von euch ansonsten jemand, außer jetzt Tim, hat sonst jemand die Ligue 1 geschaut jetzt in dieser Saison? Ich vernehme Schweigen, also nein. Dann können wir auch weiter und Frankreich verlassen und wieder zurück auf die Iberische Halbinsel. Ja, wir haben schon darüber gesprochen. Marseille, die wollen wieder nach Europa. Benfica ist schon da, eigentlich wie jedes Jahr, nur Titel gewinnen sie in Europa nie. Trotzdem wird gerade Jorge Jesus bei uns auch spielverlagerungsintern gefeiert. Martin, vor allem du bist ein großer Anhänger von ihm, wie ich das vernommen habe. Was macht denn Jorge Jesus und Benfica diese Saison aus, auch im Vergleich zur letzten Saison? Wie ist denn da die Entwicklung?
Ich habe diese Saison noch nicht geguckt.
Ich habe sie Benfica geschaut. Benfica schon geschaut. Wer hat es geschaut? René, kannst du ganz kurz.
Also soll ich vielleicht kurz zusammenfassen, warum die grundsätzlich geil sind?
Du kannst auch erstmal erzählen, warum die grundsätzlich geil sind, ja.
Also Jorge Jesus lässt guten, konstruktiven Fußball spielen, scheut dabei nicht die ein oder andere unpopuläre Art und Weise, Herangehensweise. Also grundsätzlich ist es so, dass er sehr oft 4-1-3-2 spielen lassen hat oder eine ganz kuriose Mischform mit so sehr merkwürdige Rollenverteilung im Zentrum, die man vielleicht als 4-1-3-1-1 bezeichnen könnte und aus der sich dann verschiedene Staffelungen ergeben, also alle möglichen Staffelungen eigentlich so, und setzt da vor allem auch auf sehr gute, interessante, vielfältige Spielertypen. Nicolas Gaitán, der Argentinier, spielt da seit langem eine wichtige Rolle auf dem Flügel, extrem vielfältiger Flügelspieler. Dann halt Enzo Perez, der auch bei der WM Flügelstürmer spielte für Argentinien, spielt einen Achter. Dann so Leute wie Matic oder André Gomes, der jetzt zu Valencia gewechselt ist, Sechser dann, und der sehr konstruktiv und vor allem auch sie zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie auch im Angriffsdrittel wirklich gute, kreative, erfolgsstabile Lösungen finden, sehr kombinativ, sehr viel Bewegung, sie hören nicht auf, sie werden nicht statisch, sie werden nicht irgendwie unverbunden, sie werden nicht hektisch und planlos, sondern sie versuchen immer zielstrebig, druckvoll und kombinativ sich die Chancen rauszuspielen. Das ist wirklich sehr gut oft.
Und René, wie sieht es diese Saison aus? Du hast gesagt, du hast schon Spiele geschaut von Benfica.
Ich habe gelogen. Nee, die sind ein bisschen simpler. Spielermaterial ist schwächer auch geworden. Die hatten ja mal Matic. Wenn man Matic nicht hat, muss man schon Busquets haben, damit man gleich gut bleibt. Ne? Die haben auch, die spielen jetzt entweder 4-1-4-1 mäßig, was mir, was eher so ein bisschen klassisch ist, aber die haben auch noch immer so flexible Sachen drin, aber eben nicht mehr dieses 4-1-3-1-1 in der Rollenverteilung. Die haben eher so ein, entweder ein 4-1-4-1, das dann durch einen aufrückenden Spieler quasi ein 4-1-3-2 wird, oder sie haben ein klassisches 4-4-1-1, was nichts Besonderes ist, also eher simpel ausgelegt wird. Die spielen dann ein bisschen mit den Vertikalstaffelungen, mit den hausrückenden Bewegungen, alles in allem ist das vergleichsweise simpel im Vergleich zu dem, was sie früher gespielt haben, was auch Martin geschildert hat. Sie versuchen aber nach wie vor konstruktiven, guten Fußball spielen zu lassen, haben eben aber schlechtes Spielermaterial und sie bringen es nicht mehr ganz so durch, weswegen auch, wie ich finde, Jesus oder wie auch immer man das aussprechen möchte oder sollte, bisschen simpler in Fußball spielt, auch bisschen direkter, teilweise auch bisschen flügelfokussierter. Und das finde ich etwas schade. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die trotzdem ein paar gute Spieler hinlegen. Bezweifle, dass die weiterkommen. Ich sehe da eher Porto als die bessere portugiesische Mannschaft in Europa diese Saison. Aber ich glaube, mittel- oder langfristig werden die wieder kommen. Zurzeit ist das eben ein bisschen simpler, was am Spielermaterial liegt und auch ein bisschen so wahrscheinlich eine generelle Entwicklung ist.
Wobei die Spieler ja also von den Typen ja immer noch relativ interessant sind, nur so Gesamtqualität ist halt ein bisschen gesunken auch. Ne?
Ja, eben, und dann ist ein bisschen Erfolgsstabilität geringer, das wirkt sich dann einerseits eben taktikpsychologisch aus und auch generell in der Planung der Organisation und solchen Sachen, und das finde ich eben schade, dass das wahrscheinlich wirklich vorrangig an dem liegt.
Du hast schon Porto erwähnt, die ja der eigentlich seit Jahren der große Rivale sind in Portugal selber. Ist das eher gegenteilig, deren Ansatz aktuell? Oder wie tritt Porto im Moment auf?
Porto spielt geilen Fußball, würde ich sagen. In Ballbesitz spielen die wirklich guten Fußball. Also die haben ja auch diesen U17, U19, U21 Nationaltrainer Spaniens, jetzt als neuen Trainer. Wie heißt der? Julen
Lopetegui.
Lopetegui. Die spielen also Lopetegui-Taka, bisschen. Haha. Sind defensiv ganz gut, sind kompakt in alle Richtungen, haben gute Abstände, können ein bisschen noch stärker zum Ball hin verschieben, aber sind da eigentlich auf jeden Fall besser als so jedes englische Top-Team außer Chelsea wahrscheinlich. Und offensiv sind sie cool, also stellen teilweise ein bisschen zu breite Staffelungen her, aber das nutzen die eigentlich ganz gut, also die Bewegungen dafür sind ganz cool, weil die versuchen auch wirklich mit den zentralen Mittelfeldspielern einfach Dribblings zu gewinnen im zentralen Mittelfeld und dadurch dann Überzahl zu erzeugen in weiträumigen Gebieten und danach sehr dynamische Aktionen zu machen. Und sie haben dann auch wirklich ganz coole Bewegungen im Aufbauspiel, also manchmal 1-2-Staffelungen, manchmal 2-1-Staffelungen, manchmal so 3-0-Staffelungen, wo sich auch dann da, manchmal spielen sie 4-1-3-1, manchmal 4-2-3-1-mäßig oder 4-2-1-3-mäßig. Die haben auch Yacine Brahimi, glaube ich, der einer der 3 oder 4 besten Dribbler der Statistiken war in den letzten 3-4 Jahren in Europa, der sich dann auch wirklich in den, entweder als offensiver Achter oder Zehner spielt oder auch als Flügelstürmer, der sich in die Mitte fallen lässt und eben diese 1-gegen-1-Duelle in der Mitte gewinnen soll, und alles in allem sind die einfach wirklich, ich finde die gut, schön anzusehen, also im Ballbesitz. Defensiv sind sie auch gut, nicht spektakulär, ist aber eine gute herausrückende Bewegung, generell eine gute Kompaktheit, und das, also die kann man sich auf jeden Fall ansehen, und ich finde, dass da die Entwicklung ziemlich gut ist. Bisschen zu breit eben, auch bisschen dann Probleme in der Endphase von Angriffen, aber ansonsten, also generell, erste Zeit des Feldes sind die gut anzusehen.
Haben auch coole Dudes, Lülü.
Ja, also die Spieler sind auch wirklich sehr gut. Die haben ja auch Oliver und eben Brahimi finde ich auch ganz cool, und die haben auf jeden Fall einen Haufen Fußballer, die gut Fußball spielen können, versuchen auch so ein bisschen Positionsspiel da zu implementieren, glaube ich, oder? Also hat schon Ansätze davon, nur ein bisschen zu breit angelegt und ein bisschen zu simpel in den Abläufen, oder? Tim?
Ja, also das würde ich auf jeden Fall auch so sehen, ja. Guter Punkt.
Aber ansonsten, ich finde die Außenverteidiger gut. Die haben ja Danilo und Alexander auf den defensiven Flügeln. Das finde ich toll. Dann haben die Hector Herrera zentral, Casemiro und Oliver Torres und José Campaña als Optionen. Dann haben die natürlich Brahimi, Otavio und Quintero, was auch schon ziemlich, ziemlich schon gut ist. Krass, ja. Und dann haben sie noch mit Quaresma, Adrian Tello und Jackson Martinez noch eine gute Offensive. Ich finde da ein bisschen, die passen vom Rhythmus her, finde ich, nicht ganz zum Mittelfeld und zur Verteidigung. Das stört mich ein bisschen. Das ist ein bisschen der Grund, wieso man das so breit anlegt oder anlegen muss. Ja, die ein bisschen passendere Stimmen hätten oder die Stimmen ein bisschen flexibler in ihren Bewegungen wären und ein bisschen harmonischer zu den anderen passen würden, glaube ich, wären die wirklich sogar ein Kandidat für Viertelfinale und ein guter Gegner für so ziemlich alle Mannschaften. Also wäre so, das wäre das Optimum, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein, sondern eher ein bisschen Achtel-, Viertelfinale, das sie realistisch erreichen können einfach. Ich hoffe auch, dass sich Oliver gut entwickelt. Also wird den gerne mal mit Herrera und Brahimi zentral sehen und Quintero vielleicht noch mit Jackson, Martinez und Adrian vorne. Dann können wir da auch diese kleinen Problemzonen lösen. Vielleicht sogar, ja, irgendwie in Dreierketten wird wahrscheinlich ziemlich schwer, weil man da dann irgendwen opfern muss von den Außen oder eben von den Mittelfeldspielern. Aber alles in allem ziemlich, ziemlich guter Kader, guter Trainer, sehr gute Entwicklung insgesamt.
Verrückter Kader.
Wie findest du eigentlich Martins Indy bei denen? Hast du geguckt?
Boah, so viel habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich relativ solide gewesen, oder? Also waren meine Kurzeindrücke.
Wie sind denn eigentlich Maicon und Rolando? Also die kann ich nicht so wirklich einschätzen.
Maicon weiß ich auch nicht so genau. Habe ich, glaube ich, noch gar nichts richtig von gesehen. Und Rolando weiß ich auch nicht so genau. Relativ solide, glaube ich, oder? Bisschen grob stirnig irgendwie, aber in manchen Aspekten doch besser, als man denkt. Und recht geschickt.
Ich habe mir nämlich mal so beim Blick über Kader gedacht, dass man vielleicht einfach Danilo und Alexander und Martins Indy als quasi eine sehr breite Dreierkette aufstellt. Und davor so ein Fünfeck aus Oliver, Casemiro, Herrera, Quintero, Brahimi. Und dann irgendwie zwei so, also Jackson Martinez und Adrian dann wahrscheinlich quasi als breite Stürmer, also kein Mittelstürmer. Ja. Aber drei offensive zentrale Spieler dahinter mit Quintero, Brahimi, Otavio vielleicht oder Campaña noch irgendwie reinbringen, je nachdem, wie man spielen möchte. Ja. Und dann eben Herrera und Oliver Torres, vielleicht Casemiro eben, dass man da, also das will man dann auch im Gegner anpassen, aber grundlegend so quasi drei Fünfeck und zwei breite Stürmer. Und ich glaube, die könnten dann extrem, extrem gut sein in dieser Ausrichtung.
Wäre auf jeden Fall interessant. Also,
die Flexibilität im Aufbauspiel betrifft, dass sie das dann nochmal asymmetrisch machen auf einer Seite, dass dann also herauskippende und abkippende Bewegungen haben, generell die Bewegung in der Mitte und quasi so raumöffnende Bewegungen zur Seite, aber defensiv wirklich so wie so ein Fünfeck und generell dann manchmal weite Räume öffnen und manchmal eben wirklich so sich schnell durchkombinieren mit den Spielern, könnte man ja beides ziemlich cool machen.
Jo, also Casemiro dann irgendwie situativ auch zurückfallen, könnte man ja auch wieder eine Viererkette bauen, wenn man ihn einsetzt. Ja. Campaña wäre dann wahrscheinlich, falls man den aufstellt, irgendwie Balance-Spieler. Für so ein komisches Dreierkettensystem eh krass eigentlich als Balancegeber. Ich glaube, die Außenverteidiger vom Rhythmus her würden die eh in so ein, oder Danilo gerade vom Bewegungsspiel, vom Vielseitigkeit des Bewegungsspiels würde er auch ganz gut in so eine Anordnung passen. Und ja, also wäre schon, wenn man das vernünftig konsequent umsetzen würde, wäre das eh krass mit den ganzen Kombinationsleuten da vorne, die da haben.
Ja, manchmal können wir es halt quasi als 3-2 spielen und dann die Verteidigung ein bisschen asymmetrisch so pendelnd und manchmal eben nicht so pendelnd und wirklich, dass die Außen dann ein bisschen so nach vorne schieben und dann eben eine 2-3-5-Eck-Formation so. Und dann eben einmal mit Casemiro, Herrera, Torres oder Campagna statt Herrera und Herrera vielleicht vor, je nachdem. Und Quintero, Brahimi vorne oder in dem anderen mit diesem 2-3 quasi Herrera, Torres und dann Quintero, Brahimi, Otavio oder vielleicht auch Martinez sogar. Also wenn sie das machen, werden sie wahrscheinlich meine Lieblingsmannschaft in dieser Saison in Europa.
Ihr hört den 24. Spielverlagerungspodcast. Wir diskutieren über den internationalen Fußball in Europa. Wir haben jetzt gerade auch über Porto und Benfica, auch über die interessante Entwicklung in Portugal diskutiert und wollen jetzt nach Italien schauen. Denn im Gegensatz zu den Portugiesen, die eigentlich auch mit geringeren finanziellen Mitteln, auch mit eigentlich individuell schlechterem Spielermaterial immer wieder in Europa für Furore sorgen, sind die Italiener eigentlich eher die Sorgenkinder, gerade in europäischen Wettbewerben. Also Juventus, auch die Roma oder auch Napoli präsentieren sich dort eher schlecht als recht. Tim, du bist der Italien-Experte. Ist das eine grundsätzliche Entwicklung jetzt im italienischen Fußball oder muss man das dann doch immer wieder von Fall zu Fall betrachten?
Also ich glaube, was man schon festhalten kann, ist halt, dass die Serie A gegen den Ball halt relativ viel noch auf Strafraumverteidigung und in der Stufe davor einfach auf bisschen Kompaktheit in den hinteren Mannschaftsteilen in etwas tieferen Grundstellungen setzt und jetzt nicht so eine richtige Pressing-Liga irgendwie ist, wie man das vielleicht von der Bundesliga sagen würde. Aber trotzdem würde ich jetzt nicht so weit gehen, dass man irgendwie da eine komplette Rückständigkeit für den gesamten italienischen Fußball ausmachen sollte. Es gibt ja zum Beispiel die Roma ist ja eigentlich schon eine Mannschaft, die auf internationalem Niveau auch relativ modern und taktisch stark spielt. Natürlich das Spiel jetzt gegen Bayern hat da auch von der Wirkung was anderes ausgesagt, aber das war, ich würde halt ein einmaliger Ausrutscher, bedingt durch die starke Ausrichtung von Bayern und eine etwas unpassende Reaktion von Garcia. Ansonsten die Roma aber ganz gut. Juventus, verlegt sich halt auf eine bisschen tiefere Verteidigungsarbeit. Inter hat auch so ein bisschen das Problem, dass sie in höheren Pressingphasen nicht so wirklich zusammenhängend agieren, sondern die vertikale Kompaktheit ein bisschen vermissen lassen. Und gelegentlich zieht sich sowas halt bei mehreren Mannschaften durch. Dann gibt's ein paar Inkonsequenzen und manche Teams, gerade so im Mittelfeldbereich, ist zumindest mein Eindruck, spielen dann so zwischendurch gern auch mal Mischformationen mit ein paar Asymmetrien, Dreierketten, die irgendwie entweder zu ungeordnet oder zu pragmatisch beziehungsweise konservativ ausgerichtet werden. Und durch diese Eigenheiten ist das halt im Pressing manchmal nicht so stark. Aber das ist halt eine Besonderheit der Liga und ich will da jetzt irgendwie nicht einen Abgesang auf die Serie A starten, weil von den Grundausrichtungen sind eigentlich schon da ein paar Mannschaften vorhanden, die ziemlich gut sind, nur auf ihre eigene Art und sie haben es halt zuletzt in den europäischen Wettbewerben nicht so richtig geschafft, das konstant rüberzubringen und eben auch das Problem war auch manchmal, dass sie es nicht so richtig vermocht haben, dann wirklich Durchschlagskraft auf ganz hohem Niveau und in konstanter Art zu erzeugen, obwohl beispielsweise Juventus ja eigentlich eine Mannschaft ist, die schon in den letzten Jahren viel auch über Präsenz kommen konnte. Das hat dann in Europa nicht so richtig funktioniert. Und bei anderen Mannschaften war es halt eher so die Inkonstanz. Also zum Beispiel Napoli hatte ja auch letzte Saison gerade am Anfang verrückt starke Phasen, wo sie gute Angriffe über Linksüberladung hatten. Hatte dann später eine Phase, wo sie einfach da die Staffelung nicht vernünftig hinbekommen haben. Inter hatte mal eine gute Phase, wo sie ganz gutes Spiel zwischen den Linien hatten, aus dem Ballbesitzspiel raus, Gegner nach hinten drängen konnten, aber dann auch wieder paar Spiele, wo sie einfach die zentralen offensiven Räume überhaupt nicht genutzt haben, was glaube ich auch so ein bisschen insgesamt problematisch ist, da einfach irgendwie so viele Mannschaften nicht so richtig konstant sind, also dass die wirklich in der Offensive mal gut sind und mal nicht und das schwankt irgendwie zwischen ganz schwachen offensiv zentralen Aktionsmustern und guten Synergien, die sich dann aus verrückten Asymmetrien mal ergeben. Also ist ein bisschen schwierig zu sagen auch.
Okay, du hast aber trotzdem das ja ganz gut ausgeführt. René, wie sieht es bei dir aus? Bist du da mit der Serie A in Gänze härter ins Gericht oder würdest du eigentlich dem, was Tim gesagt hat, zustimmen, dass es nicht unbedingt jetzt ein generelles Problem ist, sondern auch teilweise an den Einzelspielen liegt, teilweise auch an den Mannschaften, die da einzelne Facetten haben, was sich dann auch mal komisch auswirken kann in manchen, gerade im europäischen Wettbewerb?
Ja.
Okay.
Also
ja, du stimmst zu, das ist ja perfekt. Also,
ich hätte, er stimmt zu, Serie A hat einfach so einen eigenen Rhythmus. Mir persönlich gefällt er nicht, aber ich sehe es nicht prinzipiell negativ. Ich finde es nur ein bisschen anstrengend zum Ansehen. Wobei es manchmal auch ziemlich cool sein kann, aber also Roma-Spiele zum Beispiel letztes Jahr waren ziemlich cool. Die waren auch einfach so quasi die beste Version davon. Was ich Tim fragen wollte, findest du, die sind ein bisschen, sie konzentrieren sich so auf Stabilität, zentral und vom Tor ausgehend aus, vom eigenen? Und locken an diese Stabilität an und versuchen dann, um diese herum Bälle zu erobern. Also, dass das quasi deren Defensivstil ist, so ein bisschen.
Ja, schon. Könnte man so sagen.
Besonders diese Dreierketten und auch diese 4-3-2-1 und 4-3-1-2-Formationen, die es ja in der Serie immer wieder mal gibt. Also, ich finde, besonders diese zeigen eigentlich diesen Stil am meisten. Also, diese Tannenbaumsysteme, die irgendwo ein bisschen passiv sind nach außen oder auch diese generelle Formation mit nur einer Flügelbesetzung, das ist irgendwie so der italienische State of the Art zurzeit und das.
Ja. Das gab es also zum Beispiel letztens war ja Juve gegen Roma, wo die das eigentlich auch schon von der Art her relativ ähnlich hatten. Also zum Beispiel Roma dann oft so in 4-3-Stellungen verteidigt, wo dann zwischendurch noch einer der Stürmer ein bisschen zurückgefallen ist in kleine Asymmetrien und wo die dann einfach lokal ziemlich kompakt waren, innerhalb des Blocks, der zum Ball oder innerhalb der ersten Linie, die zum Ball sich bewegt hat und auch was die Reaktion der hinteren Spieler anging und dann eben so leicht nach außen gekippt und versucht, den Gegner so ein bisschen wegzuleiten, ohne aber den Flügel so wirklich ganz aufzumachen. Und also so ungefähr könnte man das schon sagen. Inter zum Beispiel hatte ja auch letztens so einen ähnlichen Ansatz, wobei sie den manchmal nicht so gut ausgespielt haben, aber von der Art her durchaus. Wobei es halt bei den Mannschaften mit Asymmetrien und manchmal auch Mannorientierung halt durch diese Inkonstanz dann ein bisschen chaotisch werden kann und dann bricht sich das durchaus mal auf. Dann kommen so seltsam offene, hektische Spiele zustande, die aber eigentlich doch in diesem ruhigeren Rhythmus verlaufen und dann ist das so ein Hin und Her, was eigentlich gar nicht so aktiv ist, wie es aussieht. Vom Rhythmus und solchen Sachen schon eine etwas spezielle Liga.
Apropos spezielle Liga, wir machen noch mal den Schwenk Richtung Niederlande. Denn Tim, du wolltest ja auch noch mal zur Ajax Stellung beziehen. Du schaust viel holländischen Fußball und auch insbesondere Ajax. Wie sieht es da aus diese Saison? Kannst du da vielleicht noch mal kurz auch für die Zuhörer noch mal erklären, was denn da so
jo, also
Stand der Dinge ist.
Jetzt etwas weniger gesehen als sonst, aber das lag teilweise auch daran, dass ich halt ein bisschen unzufrieden war, einfach mit der Entwicklung bei Ajax, die nicht so richtig voranzugehen schien, was teilweise auch auf dem Transfermarkt schon sichtbar wurde, wo man einfach, der Verkauf von Blind war da ein bisschen komisch, den hat man ja, wo ja einfach schon relativ klar war, dass er umworben wurde von Man United und dann zögerte sich das raus und dann wurde irgendwie gegen der Transfer zwei Tage vor Schluss doch noch über die Bühne und dann hat man irgendwie kurzfristig gedacht, oh je, jetzt müssen wir noch einen Sechser holen, lass mal Simling ausleihen von Mainz und dann dachten alle, komische Aktion, ob das jetzt so cool war und naja, war es jetzt auch nicht so richtig. Auf jeden Fall haben sie relativ große Teile der bisherigen Saison nicht so richtig überzeugt, waren so ein bisschen instabil, hatten zwar einzelne Höhepunkte, aber doch insgesamt zwar ein ganz ordentliches Ballbesitzspiel, aber daraus halt relativ ein solides und unspektakuläres 4-3-3 mit so relativ simplen Mechanismen, durchaus konsequent, paar Mal so Überladebewegungen und besseren Spiele waren halt, wenn sie im Halbraum so ein bisschen in Freiräume reingespielt haben und die Mannorientierung der gegnerischen Teams ein bisschen gezielter attackiert haben. Defensiv war es jetzt auch nicht so arg was Besonderes oder eine große Weiterentwicklung, etwas mannorientierter teilweise gewesen, aber jetzt nichts, was groß erwähnenswert wäre eigentlich. Und jetzt aber am Wochenende zum Beispiel haben sie gegen Go Ahead Eagles 3-1 gewonnen, hätten das durchaus klarer gestalten können mit ein bisschen mehr Konsequenz. Das war jetzt wieder mal ein besseres Spiel auf jeden Fall. Das hatte sich auch in einzelnen Phasen davor schon angedeutet. Da haben sie halt einfach Außenstürmer wieder ein bisschen enger spielen lassen. Achter und Außenstürmer hatten deutlich bessere Synergien als zuletzt und waren einfach in ihren Positionierungen und Positionsfindung ziemlich abgestimmt jetzt wieder. Gerade was so Übergänge im Halbraumbereich anging, äußerer Halbraum, zentrale Halbraumbereiche und dann etwas weiter in die Mitte rein, also die zwischen verschiedenen Zonen in der Horizontalen haben sie sich einfach viel besser positioniert und bewegt. Und da wurde auch das Kombinationsspiel direkt deutlich einfacher, hatten halt ein paar gute Ablageangriffe. Milik, der von Leverkusen ausgeliehen wurde als Stürmer, hat sich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten spielerisch doch durchaus weiterentwickelt und kann jetzt da ganz gut unterstützen, Ablagen geben und so weiter. Und dann hatten sie jetzt gegen Go Ahead ein paar gute Angriffe. Einmal hatten sie auch vor ein paar Wochen 5-2 bei NAC Breda gewonnen. Das war auch schon ganz gute Ansätze. Und jetzt gegen Go Ahead war ein paar Mal auch wieder die ins Zentrum einrückenden Außenverteidiger dabei, die ein, zweimal angedeutet wurden in vorigen Spielen, dann ein bisschen länger nicht genutzt und jetzt war das in ein paar Szenen wieder zu erkennen. Das brachte auch nochmal ein paar neue Mechanismen rein und war insgesamt ganz interessant. Also letztes Spiel jetzt am Wochenende war vielleicht, ja, könnte man sagen, eins der besten zwei bis drei der Saison.
Sehr schön. Danke nochmal für den Einblick bei Ajax. Ich denke, damit neigt sich ja unser Streifzug durch Europa. Es sind natürlich nur einzelne Mannschaften, die jetzt angerissen wurden. Neigt sich unser Streifzug durch Europa doch dem Ende entgegen. Wir können nicht alle Ligen diskutieren. Wir können auch nicht alle Mannschaften diskutieren. Dafür kann man zu wenig Fußball schauen. Das ist leider so. Dafür ist auch das oftmals viel zu facettenreich und das ist natürlich nicht möglich, jetzt jede Mannschaft oder jede Liga da im Blick zu haben. Wir haben jetzt England auch ausgelassen. Wir haben auf der Website schon einen Kurzüberblick über die Top-5-Mannschaften, wie da aktuell die Entwicklung ist in England. Es wird noch ein Porträt zu Southampton erscheinen und natürlich auch weiteren Spielanalysen zu den großen Mannschaften Chelsea, City oder United. Auch gerade zu United wahrscheinlich noch der eine oder andere Artikel. Also England lassen wir aus. Wir können auch noch mal kurz über Wales sprechen. Denn wie ist denn die Lage bei Swansea City eigentlich? Es ist ja eigentlich weithin bekannt, dass auch gerade bei Spielverlagerungen doch viele, zumindest in Swansea City, auch doch gerne schauen und die Mannschaft auch mögen. Jetzt hat Gary Monk seit einiger Zeit das Ruder übernommen und da wäre die Frage vielleicht auch nochmal an Martin, wie ist denn die Entwicklung aktuell bei Swansea? Sie sind aktuell Sechster in der Tabelle, also sieht ja jetzt tabellarisch sehr gut aus.
Ja, es ist nicht alles schlecht. Es ist nicht alles schlecht unter Gary Monk. Also ich habe zu Beginn seiner zur Amtsübernahme habe ich schon mal Bedenken geäußert, dass er eventuell die Mannschaft ein bisschen, also da hat er Dinge gemacht, die zu dem Zeitpunkt ganz gut waren, so ein paar vertikale Sachen in den Passmustern forciert, Läufe in die Tiefe. Das Verschieben gegen Ball ein bisschen deutscher gemacht, sage ich mal, nicht mehr durchgängig so frei, aber dafür ein bisschen intensiver und so. Und das war zu dem Zeitpunkt ganz gut. Aber ging ein bisschen gegen die, teilweise ein bisschen gegen die Identität von Swansea. Und ich hatte schon meine Sorgen, dass das vielleicht noch stärker wird. Und darin bin ich auf jeden Fall bis jetzt die Saison doch bestätigt worden. Also sie spielen guten Fußball, doch häufig, auf jeden Fall, muss man sagen, weil sie halt auch echt gut besetzt sind. Also vieles, was da Gutes passiert, kommt über die Qualität von Key, der jetzt wieder da ist und der gewohnt abfackelt. Ist halt einfach ein Weltklasse-Sechser, auch wenn viele das da jetzt sicherlich mit dem Kopf schütteln. Aber ich wüsste jetzt nicht, was seine Schwächen sind.
Was macht Britton?
Britton ist momentan verletzt, hat bis jetzt, glaube ich, noch kein Saisonspiel. Das trägt natürlich auch dazu bei, das sind noch nicht so in Gänze strahlen. Aber oft hat Shelby als zweiter Sechser gespielt. Das hat immer ein bisschen Unruhe reingebracht. Jetzt zuletzt hat Tom Carroll, der von Tottenham gekommen ist, hat zweiter Sechser gespielt. Der passt da super rein. Der ist ein sehr ähnlicher Spielertyp wie Britton. Noch deutlich ähnlicher wie Joe Allen. Sieht so ziemlich aus wie Joe Allen. Und der passt da wirklich gut rein. Das hat mir gut gefallen, er mit Key. Aber neben Key ist halt auch Rückkehrer Gylfi Sigurdsson. Stemmt da viel, spielt immer wieder sehr, sehr tolle Schnittstellenpässe, bringt mit seiner Schusstechnik und so und auch ein bisschen seinen Bewegungen Durchschlagskraft rein. Ansonsten sehe ich aber nicht so viel Positives. Also man merkt natürlich, dass es immer noch Swansea ist. Sie spielen jetzt kein Blödsinn oder so, aber sie haben im Pressing wirken sie normaler. Sie bewegen sich nicht ganz so frei. Sie verteidigen immer mal wieder phasenweise in so ganz normalen 4-4-1-1 Sachen, ohne dass sie sich besonders gut auf die Situation einstellen. Also bleiben einfach passiv verteidigen wie eine normale englische Mannschaft fast ein bisschen. Man wagt es kaum auszusprechen. Und offensiv, sie sind, glaube ich, die Mannschaft, zuletzt waren sie mal irgendwann die Mannschaft mit dem niedrigsten Anteil der Pässe im Angriffsdrittel, weil sie im Angriffsdrittel doch sehr, sehr straight Richtung Tor spielen. Könnte man sagen, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, aus einem sehr ruhigen Ballbesitzspiel, dann, sobald man in die höheren Zonen kommt, sehr straight das durchzuspielen. Sie hatten auch Situationen, wo sie das wirklich mit schönen Kombinationen gemacht haben, auch mit guten Läufen teilweise von Dyer, dann halt Sigurdssons Fähigkeiten und teilweise noch Routledge, aber es wirkt mir sehr individuell. Es ist nicht so, es ist ein bisschen pragmatisch und sie hatten auch immer wieder Phasen, wo sie dann sehr auf Flanken gegangen sind. Also wenn sie in der Mitte jetzt nicht so die Passivität beim Gegner vorgefunden haben, die sie bespielen konnten und wo sie nicht so kombinieren konnten, dann haben sie oft auch einfach Bälle auf den Flügel und dann über die Außenverteidiger nachstoßen oder tatsächlich direkt über Routledge und Dyer dann wirklich Flanken geschlagen auf Boney. Und auch in bestimmten Pressing-Situationen haben sie Boney doch verstärkt eingebunden und dann teilweise nicht so hinten rausgespielt, wie man das kennt. Also es ist immer noch Swansea, aber es entfremdet sich so langsam von dieser ganz freien und organischen Spielweise, die man unter, vor allem unter Laudrup schon gesehen hat. Was mir ein bisschen Sorgen macht. Also ich habe jetzt die letzten Tage mit Tobias ein paar Spiele geguckt und ich glaube, du warst nicht ganz so, also du hast es positiver wahrgenommen als ich, glaube ich, ne?
Ja. Wobei man muss sagen muss, dass Martin jetzt schon durch seine Relativierung so meine Eindrücke dargestellt hat, dass es halt immer noch sehr viele, sehr schöne Spielzüge gibt. Gerade so die Ballzirkulation im zweiten Drittel gefiel mir sehr gut. Und ich war auch eigentlich großer Fan davon, dass dann gerade, wenn irgendwo offene Räume im Zwischenlinienraum waren, dann halt auch sehr direkt gespielt worden ist. Dann mir hat einmal eigentlich dieser Rhythmuswechsel sehr gut gefallen, weil ich halt auch jetzt kein langer Jünger schon bin, dieser Swansea-Schule. Und ich muss auch sagen, das Pressing hat mir auch extrem gut gefallen, weil es halt aus meiner Sicht doch deutlich ballorientierter noch war, mit diesem leicht optionsorientierten Touch, gerade in den ersten Linien. Also es hat mir auch immer noch sehr gut gefallen, vor allem, weil wir haben, glaube ich, kurz davor noch gesehen, Chelsea gegen Manchester United und haben dann mehr oder weniger direkt auf Swansea umgeschaltet. Und was man da gesehen hat an leitenden Aspekten im Pressing, an Verdichtung lokal, es war schon doch ein ganz anderes Niveau, obwohl wir ja jetzt eigentlich über die zwei englischen Mannschaften sprechen, die, also Chelsea und Manchester United, die eigentlich noch auf höchstem Niveau sein sollten, einfach aufgrund der Trainer, die sie haben. Und das war trotzdem noch ein deutlicher Vorteil zugunsten von Swansea, dass ich sagen würde, das Team ist immer noch auf einem extrem guten Weg, wobei ich natürlich nicht so gut beurteilen kann, von wo sie kamen und wie die Entwicklung dann letztendlich ist.
Was vielleicht auch nochmal dann Hinweis ist an jeden, sich möglichst Swansea-Spieler aus der Lautrup-Ära anzuschauen, wenn irgendjemand die Möglichkeit hat, da ranzukommen. Ja, aber Tobias hat jetzt, also wir hatten jetzt aber auch die Spiele gegen Stoke und gegen West Ham gesehen. Das waren doch auch, glaube ich, die stärksten Spiele, würde ich sagen, von Swansea. Also das gegen West Ham war ein klares 3-0 und gegen Stoke war so ein Spiel, nach den ersten 20 Minuten konnte man sich nicht vorstellen, dass das verloren gehen kann. Das war auch sehr unglücklich dann, die Niederlage. Aber da waren sie auch besonders stark, da war aber auch der Gegner besonders schwach. Also die beiden haben wirklich, also vor allem Stoke, wirklich ganz teilweise katastrophal passiv und unkompakt verteidigt im Mittelfeld, was sie auch gut bespielen konnten. Und gegen etwas bessere Gegner, gegen Everton und gegen Southampton und Chelsea, da waren auch gute Elemente, aber da hat es nicht so gut ausgesehen wie gegen Stoke und West Ham. Aber ja, also es ist momentan echt ein bisschen schwierig zu bewerten, weil sie wirklich auch viele Dinge immer noch richtig gut machen und es ist echt noch eine gute Mannschaft, aber die Tendenz gefällt mir nicht.
Ja, dann vielen Dank für deine Eindrücke. Wir können ja vielleicht darauf nochmal zurückkommen, dann im Laufe der Saison mit einem Artikel oder auch nochmal mit einem Podcast, wie es dann weiterläuft unter Gary Monk. Tobias hat nochmal eine kurze Spitze gegen die englische Elite verteilt, das passt ja auch ganz gut. Habt ihr noch irgendeine Anmerkung? Habt ihr noch eine Mannschaft, zu der ihr noch was sagen wollt? Ansonsten fand ich, hatten wir jetzt einen guten Überblick gehabt über viele verschiedene Ligen.
Interessiert irgendwie eine österreichische Liga nicht, oder?
Ja doch, vielleicht Red Bull, ne?
Ja, Red Bull, eben hätte ich mir gedacht. Also die sind ein bisschen merkwürdig. Versuchen jetzt auch öfters mal so 4-3-3 zu nutzen. Haben aber eigentlich das Doppelgehen versucht, in diesem 4-4-2 zu bleiben mit leichten Anpassungen. Die gruppentaktische Sauberkeit, insbesondere was so Einheitlichkeit vom Rhythmus betrifft und auch so auch im ballorientierten Verschieben, wann man von der Position rückt, wer drauf geht und wie man dann das wie man so Druck ausübt, dass man mit dieser sehr kompakten Spielweise nicht auf die andere Seite oder in die offenen Räume den Gegner lässt. Das haben sie nicht mehr so drinnen, also sind einfach wirklich schwächer geworden, finde ich. Und auch ein bisschen die Offensivstrukturen sind anders. Jetzt haben sie auch versucht, verstärkt in einem 4-3-3 zu spielen. Da muss er dann, also Adi Hütter muss da dann generell ein bisschen mal selbst was bauen. Die leben jetzt ein bisschen von Schmidt. Hütter war ja vorher bei Gödig. Gödig war ja diese Chaos-Pressing-Mannschaft in der österreichischen Liga. Und ein bisschen diese verringerte Sauberkeit sieht man schon und macht sie auch ein bisschen unkonstanter und auch weniger erfolgsstabil in eigentlich allen Spielphasen. Also es fängt schon beim Gegenpassing an, wo sie nicht durchziehen, wo sie dann ein bisschen abwartender agieren, aber gleichzeitig chaotisch sind in den Staffelungen und dann manchmal einfach zu lange im Gegenpressing sind, ohne wirklich Zugriff zu bekommen. Im Umschaltspiel sind sie nicht mehr ganz so dynamisch, auch nicht mehr ganz so eng und diese Nadelspielerkombination, der Abgang von Mané war hier eigentlich ja ein riesiger Fehler für mich. Ist ein toller Fußballer, war für mich eigentlich wahrscheinlich der beste Spieler bei Red Bull, noch vor Soriano, vor Campbell, auch vor den Innenverteidigern. Klein, ja, kleines mittelmäßiger Verlust, aber spürt man auch im einzelnen Spiel. Und defensiv, wie gesagt, weniger sauber. Also sie sind nicht mehr so toll, wie sie im Frühjahr waren. Und ich glaube auch nicht, dass sie auf europäischer Bühne den Eindruck machen werden, den sie letztes Jahr gegen Ajax gemacht haben.
Gut, danke für den Einblick zu Red Bull Salzburg.
Das interessiert auch in Basel oder so?
Hast du Basel die Saison außerhalb der Champions League gesehen oder jetzt vor allem die Champions League-Auftritte?
Ja, Champions League-Auftritte.
Also ja, und die haben sich, also das war jetzt, wenn ich mich recht entsinne, ein Niederlage gegen
Ludogorets.
Also
gegen Real. Und ja, ich glaube, gegen Liverpool hatten sie ihre beste Partie. Ne?
Spielen jetzt auch mit Dreierkette? War das schon letzte Saison so gewesen?
Die haben letzte Saison unter Jakin ab und zu gewechselt zwischen Dreierkette und Viererkette, je nach Gegner. Die haben gegen Red Bull ja mit Dreierkette gespielt, haben das auch, ja, die hatten so ein bisschen, die waren ein bisschen so eine Jakin-Mannschaft. Letzte Saison hat mich irgendwie dann an Argentinien bei der WM erinnert, irgendwie nichts Spektakuläres, aber einfach trotzdem durch den Rhythmus und durch die Art sehr unangenehm zu bespielen und ja. Sonst, ja, Schachtjahr ist ein bisschen simpler geworden, einfach schwächer vom. Also die haben so eine Entwicklung wie Benfica gemacht, Schachtjahr. Lucescu wird ja vielleicht jetzt Nationaltrainer von Rumänien, soweit ich das weiß. Der hat sich auch eher ein bisschen zum Negativen entwickelt, Basel auch. Ja. Sieht nicht gut aus hier im Weltfußball, wenn man sich unseren Podcast anhört.
Ja, also zumindest habe ich jetzt auch schon gemerkt. Also es gibt einige Mannschaften, wo wir jetzt drüber gesprochen hatten. Ajax, auch über Italien und jetzt auch das letzte, auch Swansea. Alles geht eher so noch in die negative Richtung. Sind wir irgendwie in einer Art Taktikdepression aktuell?
Ja, Rayo ist zumindest Neunter. Also die sind eigentlich hinten mit, also da kommen die großen fünf quasi, Sevilla, Valencia, Atletico, Real Barça, dann kommt Celta, Malaga, Villarreal und dann kommt eh schon Rayo. Also Rayo macht sich gut. Darf man froh sein, wobei die Abstände sind ja eher klein in Spanien. Zumindest eine Mannschaft, die nicht so wirklich schwächer geworden ist, wobei halt deren Budget ist ja eigentlich ein Witz, dass der Paco überhaupt die irgendwie immer auf Platz 10 und Umgebung von Platz 10 bringt.
Ja, natürlich, man hat ja auch fast nur Spieler, also wenn man die unter Vertrag nimmt, dann nur mit Einjahresverträgen oder ganz vielen Einjahresverträgen oder ganz viele Leihspieler, wo man sowieso mal weiß, dass man die wieder abgeben muss nach der Saison.
Soweit ich weiß, bin mir nicht sicher, ob das jetzt die Saison gebrochen hat, aber ich bilde mir ein, dass sie in den letzten 3 Sommer- und Wintertransferphasen kein Geld ausgegeben haben.
Also nein, haben auch kein Geld ausgegeben, also Leihspieler oder ablösefreie Spieler.
Ja, also das schon, also 3-4 Jahre nicht ein Transfer tätig, wo sie Ablöse zahlen mussten, ist schon aller Ehren wert, und dann haben sie auch das geringste Budget der Liga, soweit ich weiß, wobei jetzt ist Aibar noch dahinter, glaube ich.
Ja, die werden noch weniger haben, haben ja sogar Probleme, die mussten noch nach einem Sponsor suchen, nach einem Hauptsponsor, der die Geldeinlage überhaupt stemmen kann, weil man muss ja eine gewisse Geldeinlage haben, um im spanischen Profifußball überhaupt mitwirken zu können, also eine Lizenz zu erhalten. Also die sind noch, aber das ist ein Ausnahmefall natürlich. Da ist Rayo als eigentlich schon mittlerweile etablierter Profiklub in Spanien, auch Erstligaverein, hat schon eine besondere Stellung in der Richtung, dass man eigentlich so ein geringes Budget hat.
Ja, dass die auch einfach jedes Jahr das kleinste oder zweitkleinste Budget haben und trotzdem eigentlich wirklich irgendwie schaffen, dass sie dann am Ende doch noch zwischen 8 und 13 landen ist. Ja, also Paco darf gerne mal zu Barca gehen oder so. Ich weiß ja auch, dass wir haben ja auch von Guardiolas Biografen erfahren, dass er ja von Paco sehr viel hält und für ihn, also Paco und Laudrup sind so die einzigen, die ein Positionsspiel praktizieren, wie er das macht, also Guardiola. Ist auch ein bisschen so ein Testament dann, dass man auch mit so einer Spielweise überperformen kann, auch wie im Swansea unter Laudrup. Ist jetzt auch ein bisschen ein kleiner Lichtblick in Anbetracht dieser ganzen Negativhinerei, die wir jetzt im Podcast hatten.
Man kann ja hoffen, dass vielleicht Paco auch noch zumindest ein oder andere Jahr bei Rayo bleibt. Jetzt wo Enrique erstmal bei Barcelona zum Beispiel übernommen hat, weil es steht und fällt in meinen Augen bei Rayo ja absolut mit Paco. Ja. Und das, also wenn er weg ist, man hat da keinen Ersatz, man wird ja auch keinen finanzieren können. Das ist ja das Nächste, man kriegt ja auch keine Trainer, die jetzt gewisse Gehaltsvorstellungen haben. Das könnte dann auch der Untergang für Rayo zumindest in der ersten Liga sein. Andererseits, die Top-Clubs sind aktuell ja auch eher jetzt besetzt mit Trainern. Also könnte es vielleicht auch noch das ein oder andere Jahr dauern, bis er dann vielleicht doch dort einen Job bekommt. Kann ich mir zumindest vorstellen. Auch jetzt Luis Enriquez hat jetzt bei Barcelona angefangen. Warum sollte er jetzt? Also, zu erfolglos wird er nicht sein.
Tim, verfolgst du brasilianische Liga?
Ja.
Was macht ein Grêmio eigentlich?
Also die haben Filipão nach der WM geholt, der ja mit der Nationalmannschaft bei der WM ein Desaster erlebt hatte, am Ende vor allem. Mhm. Aber die haben jetzt auf einmal eine ziemliche Stabilität wiedergefunden, haben oft so ein bisschen asymmetrisches 4-1-4-1 gespielt, mit einem ziemlich defensiven Sechser, wo sie dann ja eine relativ solide und zuverlässige Defensivarbeit einfach gemacht haben und sehr oft zu Null auch gespielt haben und so die defensiven Probleme, die Brasilien bei der WM hatte, waren in der Mannschaft dann so ein bisschen behoben. Hatten, glaube ich, irgendwie 900 irgendwas Minuten ohne Gegentor. Ja. Und nach vorne so ein paar bisschen Zielspielerfokus, bisschen kleinere Überladungen, manchmal der Sechser im Aufbauspiel ausweichend und Raum schaffend für die Achter. War ganz, ganz nett, was die gemacht haben bisher.
Wer spielt bisschen, bei denen den Sechser? Para?
Bitte?
Wer spielt bei denen den Sechser?
Nee, also am Anfang ja. Wallacy und jetzt letztens auch relativ oft haben die mit Ramiro und Riveros gespielt, wo dann meistens tendenziell eher Riveros die Sechserposition übernommen hatte dann.
Achso, dieser aus Paraguay, ne?
Christian Riveros. Genau. Pará ist normalerweise Rechtsverteidiger und Zé Roberto, unser ehemaliger Bayern-Akteur, ja. Mit 40 noch als Linksverteidiger dabei, ist halt nicht mehr ganz so krass. Zwischendurch halt noch ein paar coole Aktionen. Aber auch so von der Konsequenz der Art, wie er die Aktion plant, nicht mehr ganz so stark. War trotzdem noch ganz cool.
Ja, noch Pedro Jaramel als Innenverteidiger, das ist doch ziemlich gut, oder?
Ja, ist relativ geschickt eigentlich. Geschickt, antizipativ, ganz gut.
Passt. Dann gibt's noch Corinthians und Cruzeiro. Kannst du mir zu dem was sagen? Die fand ich auch mal interessant. Also ich mag.
Ja, Cruzeiro ist letztes Jahr Meister geworden. Spielen relativ solides und zuverlässiges 4-2-3-1. Kommen vor allem über die starken Spieler, die sie in der offensiven Dreierreihe aufbieten können. Können da durchaus cool rumkombinieren. Everton Ribeiro und Ricardo Goulart wurden ja auch jetzt schon ein paar Mal von Dunga für die Nationalmannschaft nominiert. Problem ist halt so ein bisschen, dass die in ihrem Fokus auf Aktionen der vorderen Spieler dann manchmal zu sehr in klare Schemen in Strafraumnähe verfallen und dann auch relativ viele ja positionsklare oder Flankenaktionen einfach irgendwann machen aus diesen Strukturen heraus, weil sie einfach zu klaren Fokus auf diese Spieler da haben. Und deswegen hatten sie zuletzt ein paar Probleme und haben ihren Vorsprung eingebüßt. Corinthians, ja.
Spielen die noch so ein asymmetrisches 4-4-2, 4-3 Mischlings oder?
Eher. Also am Anfang haben sie halt ja asymmetrisches 4-4-2-2, aber nicht so richtig 4-3-3-haft, sondern dann eher ins asymmetrische 4-2-3-1 gehend. Jetzt spielen sie zuletzt eigentlich normaleres 4-2-3-1 mit nur einem Angreifer. Sind eigentlich eine relativ vielseitige Mannschaft, so solide.
Spielt er dann Guerrero den alleinigen Angreifer oder? Spielt dann Paulo Guerrero den alleinigen Angreifer oder?
Ja, also er ist der erste Kandidat, sag ich mal, aber die wechseln da auch relativ viel durch. Die haben noch Romero, ist so ein junger Argentinier oder Paraguayer, weiß ich gerade gar nicht. Und Luciano ist, glaube 20 oder so, Nachwuchsmann, relativ durchschlagskräftig, auch aus schwierigen Situationen, spielerisch ganz gut, relativ effektiv insgesamt.
Also ja, und spielt Renato Augusto bei denen Stamm schon, ne?
Ja, am Anfang der Saison noch nicht. Mittlerweile hat er sich so ein bisschen reingearbeitet. Ist jetzt zuletzt auch relativ auffällig geworden mit ein paar Toren und guten Aktionen. Ist aber noch relativ inkonstant. Also zwischendurch hat er wirklich ziemlich coole Einbindung in Spielzüge, auch durchaus eine dominante Rolle, aber manchmal, weil seine Entscheidungsfindung noch so etwas schwankend ist, dann macht er aus dieser teilweise durchaus dominanten Rolle dann ein bisschen komische Sachen und Abstimmung ist in manchen personellen Besetzungen nicht so ganz optimal, aber ja, es gibt ein paar coole Mannschaften in der Liga, ein paar, die nicht so gut sind, aber mag ich eigentlich so.
Ja, hört sich ja gut an. Ach ja, Mannschaften, die sich verbessert haben, Zenit St. Petersburg und Vias Boas gehört dazu. Also die spielen ganz cooles 4-4-1-1, bisschen asymmetrisch manchmal mit Hulk, auch manchmal wirklich 4-3 im Passing, variieren das ganz gut, erinnert im Passing an seine Spurs-Mannschaft, so ein bisschen unsauber, zu physisch in den guten taktischen Abläufen. Also die wären noch positiver Punkt, damit ihr da noch was Schönes erwähnt am Ende.
Ja. Da schließen wir wenigstens positiv.
So negativ ab. Waren wir doch eh nicht, oder?
Ja, finde ich auch nicht. Aber zumindest könnten wir vielleicht mal irgendwann einen Sonderpodcast machen zur brasilianischen Liga oder auch zur Major League Soccer.
Also einen exotischen Podcast jetzt noch zu diesem Europa-Podcast.
Vielleicht, ja. Demnächst, klar. Aber ich glaube, wir überschreiten jetzt auch langsam die Zeit. Oder vielleicht die Aufnahmefähigkeit aller Hörer. Deshalb würde ich mich bei euch allen bedanken. Also bei René, bei Tim, Martin und Tobias. War wieder sehr interessant gewesen. Viele Einblicke auch, viele Facetten, die man vielleicht auch, wenn man die Mannschaft nur rudimentär verfolgt, auch erst jetzt mitbekommen hat. Auch an alle Hörer nochmal. Alle neuesten Analysen gibt es natürlich wie immer auf www.spielverlagerung.de. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, ihr könnt uns bei Facebook liken, ihr könnt diesen Podcast oder den Podcast-Feed bei iTunes zum Beispiel abonnieren. Also bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Tschüss.